Nachdem der Heilige Geist an Pfingsten gekommen ist, auf diese Erde, sind Menschen die Werkzeuge und die Gefäße, durch die der Heilige Geist wirkt. Man kann eigentlich fast so weit gehen, zu sagen, dass der Heilige Geist unabhängig von Menschen nicht wirkt, nicht wirken kann oder nur sehr eingeschränkt wirken kann oder in Ausnahmesituationen. Zum Beispiel, wenn es unmöglich ist, dass jemand, der ein Gefäß des Heiligen Geistes ist, an einem bestimmten Ort kommt. Wie das zum Beispiel in manchen islamischen Ländern der Fall ist, wo man immer wieder davon hört, dass Mohammedaner, dass Leute, die noch nie den Namen Jesus gehört haben, beziehungsweise keinerlei Anlass haben, an ihn zu glauben, dass sie Träume und Visionen haben, übernatürlich, ohne dass ihnen vorher jemand gepredigt hat, und sie in diesen Träumen und Visionen sehen, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes und der einzige Weg zu Gott ist. Aber das ist die Ausnahme, weil es eben in diesem Moment nicht möglich ist, dass dort gläubige Christen hingehen, um ihnen das Evangelium zu predigen. Wäre das möglich, würde der Heilige Geist wiederum sich auf die Menschen verlassen. So ist es auch mit den Dienstgaben. Das, wofür die Dienstgaben gesetzt sind, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, ist nicht zu ersetzen durch irgendetwas anderes. Sondern der Heilige Geist hat diese Ämter, diese Gaben gesetzt im Leib Christi, um bestimmte Dinge zu bewirken. Und wenn wir das noch einmal lesen, Epheser 4, Vers 11, Vers 12 lesen wir auch noch dazu. Und er gab die Apostel und die Propheten und die Evangelisten und die Pastoren und Lehrer. Erinnerst du dich, dass ich letztes Mal gesagt habe, die ersten vier dieser Ämter werden im Griechischen vom bestimmten Artikel begleitet, das letzte Amt aber nicht. Vor dem Wort Lehrer im Griechischen findest du keinen bestimmten Artikel. Bei den anderen findest du das. Deswegen haben bestimmte Leute, Ausleger des Neuen Testaments, Griechischkenner gesagt, der Pastor und der Lehrer sind eigentlich oft dasselbe Amt oder in derselben Person vereinigen sie sich. Wozu sind diese Gaben gegeben worden? Wozu ist ein Apostel da? Wozu ist der Prophet da, der Evangelist, der Pastor und der Lehrer? Zur Einrenkung, Wiederherstellung und Ausrüstung der Heiligen zum Werk des Dienstes, damit der Aufbau des Leibes des Messias ungehindert voranschreiten kann. Das ist es, was Gott sehen möchte. Ein ungehindertes Wachstum, ein ungehindertes Voranschreiten des Aufbaus des Leibes Christi. Das ist seine Sehnsucht, sein Sehnen. Kannst du dir vorstellen, dass Gott auch Sehnsüchte hat, dass er Wünsche hat, dass er Hoffnungen hat, dass er Ziele hat, die er gerne erfüllt sehen möchte? Was wir Menschen im Kleinen haben, wir haben unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte. Und wie sehr freuen wir uns, wenn diese Wünsche und Sehnsüchte sich erfüllen, endlich. Und Gott geht es genauso. Er hat das Ziel, dass der Leib Jesu, der Leib Christi auf dieser Erde aufgebaut wird, wachsen kann, nicht klein und mickrig bleibt. Ich denke, Gott hat manche traurigen Zeiten erlebt, in Anführungszeichen. Gut, Gott ist nie traurig, ihr versteht mich schon richtig. Ich rede einfach bildhaft und menschlich, damit wir es ein bisschen nachvollziehen können. Wenn er zu Zeiten aus dem Himmel den Leib Jesu auf dieser Erde anschauen musste, zum Beispiel im Mittelalter, in dieser finsteren Zeit, wo das Wort Gottes beinahe völlig verschlossen war, wo nur sehr wenige Leute Zugang hatten zu den Heiligen Schriften und das erst noch nur in Latein, einer Sprache, in der das Wort ursprünglich gar nicht geschrieben worden war. Das Wort ist ursprünglich geschrieben worden in Hebräisch, Aramäisch und neutestamentlichem Griechisch. Und diese lateinischen Übersetzungen waren schon sehr verfälscht teilweise. Bis dann einer gekommen ist mit Namen Martin Luther, der nicht nur das Wort Gottes auf Deutsch übersetzt hat aus den Ursprachen, sondern der es auch gewagt hat, wieder zum Ursprung der Schrift zurückzukehren, nämlich zu den einfachen Gesetzen des Glaubens. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Halleluja. Nicht aus dem Gesetz, sondern aus Glauben. Aber was predige ich hier? Wozu sind die Dienstgaben da? Zur Einrenkung, zur Wiederherstellung und Ausrüstung der Heiligen, zum Werk des Dienstes. Und wenn wir heute Abend zum zweiten Mal das Amt des Pastors anschauen, dann müssen wir verstehen, dass das Amt des Pastors insbesondere dazu da ist, die Heiligen zuzurüsten, die Heiligen einzurenken. die Heiligen wiederherzustellen, die Heiligen auszurüsten. Warum das? Sage ich das einfach, weil ich selbst Pastor bin und weil ich mein Amt als das Wichtigste empfinde? Nein, sondern weil es offensichtlich ist, dass der Hirte, der Pastor, am meisten mit den Schafen zu tun hat. Am meisten um die Heiligen herum ist. Der Apostel, der Prophet kommt punktuell ins Spiel und kann wichtige Impulse weitergeben, kann wichtige Dinge dazu beitragen, dass der Leib auferbaut wird. Manchmal kann es passieren, dass wenn eine solche Person kommt, Quantensprünge passieren im Geist. Aber die ganze mühselige Kleinarbeit, das Verarzten, das Pflegen und Hegen, all das, das macht der Pastor. Die Erklärungen geben, wenn Leute kommen, die etwas nicht verstehen, die Mühe haben in ihrem persönlichen Leben, die Mühe haben, das Wort zu verstehen, die Mühe haben, das Handeln Gottes nachempfinden zu können und so weiter und so fort. Nimm irgendein Problem, nenne irgendeine Sache, mit der die Heiligen nicht zu ihrem Pastor kommen können. Ich denke, es gibt eigentlich nichts, und das ist von Gott so gesetzt, was der Hirte nicht behandeln könnte. Nicht, dass er immer die Lösung und die Antwort hat, aber er hat die Aufgabe, sich um die Schafe, um die Heiligen zu kümmern, und zwar in jedem Aspekt, den sie für nötig halten, ihm zu bringen. Und ihnen zu helfen, ihren Platz im Leib Christi zu finden, wiederzufinden oder erst einmal überhaupt zu finden. Und dann auch ihnen zu helfen, zu wachsen in ihren Gaben, in ihren Möglichkeiten, in ihrem Potenzial, das ihnen von Gott gegeben ist. Das ist mit die wichtige Aufgabe des Pastors. Und deswegen glaube ich, ist es so immens wichtig, dass jeder Mensch im Leib Jesu einen Pastor hat. Ich bin der festen Überzeugung, dass niemand jemals an den Punkt kommt, sei er noch so lange im vollzeitlichen Dienst, sei es, dass er noch so viele Wunder gewirkt hat, sei es, dass er noch ein so vollmächtiger Prediger ist. Ich glaube, dass es niemals einen Punkt geben wird, wo jemand keinen Pastor mehr braucht. Selbst Leute, die im apostolischen Dienst stehen, selbst Evangelisten, die von mir aus das halbe Jahr irgendwo in der Welt herumreisen, sie brauchen einen Pastor. Sie brauchen einen Ort, den sie ihr geistliches Zuhause nennen können. Sie brauchen einen Mann, von dem sie sagen können, das ist mein Hirte, das ist mein Pastor. Und ich habe Leute kennengelernt, bei denen das nicht der Fall war. Und die aus irgendeinem Grund der Meinung waren, sie hätten das nicht nötig oder das gäbe es für sie nicht. Und du merkst solchen Leuten an, dass irgendetwas nicht stimmt. Dass irgendetwas nicht gut ist. Sie können hundertprozentig das Wort lehren und die Wahrheit sagen, aber es kommt etwas rüber, das von Unabhängigkeit geprägt ist. Von Unabhängigkeit und eigenbrötlerisch. Solange der Leib Christi als eine Einheit funktioniert, auch in diesen Autoritätsstrukturen, nämlich dass jeder weiß, ja, ich habe einen Pastor, Halleluja. Dem bin ich Verantwortung schuldig gewissermaßen und er achtet auf mich, er weidet mich, er hat sich verpflichtet, auf mich aufzupassen, auf mich Acht zu geben. Solange wir das sagen können von Herzen, wird es der Teufel schwer haben, uns auf Abwege zu bringen. Davon bin ich überzeugt. Ich habe Leute kennengelernt, die, wenn sie nur einen Pastor gehabt hätten, wären sie nicht auf Abwege gekommen. Wenn sie nur mit ihren Problemen und Fragen zu ihrem Pastor gegangen wären, im Zweifelsfall oder auch im Notfall, sie wären nicht auf Abwege gekommen. Aber weil sie das nicht getan haben, sind sie auf Abwege gekommen. Und das ist sehr schade. Denn genau dafür hat Gott diese Gaben gesetzt, insbesondere auch das Amt des Pastors, um die Gemeinde zusammenzuhalten, um die Herde zusammenzuhalten. Wisst ihr, viele Leute haben ein ganz minimalistisches Bild vom Amt des Pastors. Sie denken, ja, der Pastor, das ist halt der vollzeitliche Religiöse, ja, der am Sonntag dafür besorgt ist, dass eine gute Predigt gehalten wird. Und der würdig ausschaut und einem würdig die Hand schüttelt. Und einem würdig auf die Schulter klopft, wenn mal Trost nötig ist. Aber viel mehr erwarten sie vom Pastor nicht. Vielmehr trauen sie ihm auch gar nicht zu. Sie denken, das ist jemand, der irgendwo im Leben gestrandet ist, der keinen Erfolg hatte in seinem ursprünglichen Beruf und deswegen Pastor geworden ist. Viele Leute haben ein solches Bild vom pastoralen Dienst. Nun, bei mir ist das Gott sei Dank nicht der Fall. Ja? Also, wenn du denkst, ich hätte nichts Besseres gefunden, in Anführungszeichen, dann hast du dich getäuscht. Ich hätte auch sonst in der Welt erfolgreich sein können. Ich bin nicht in den Dienst gegangen, um erfolgreich zu sein. Oder weil ich dachte, ich könnte nirgends anders erfolgreich sein. Das hätte ich auch so geschafft mit der Hilfe des Herrn. Um das ging es nicht. Sondern ich weiß, dass der Herr mich berufen hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem Ganzen. Du musst wissen, dass der Herr dich berufen hat. Ich bin schon viel zu weit. Ich wollte etwas vorlesen hier wieder aus dem Buch von Kenneth Hagin. Und überhaupt, die CD vom letzten Mal wollte ich auch noch verschenken. Kenneth Hagin schreibt hier im dritten Teil dieses Buches Apostel, Propheten und Pastoren, wo es um den pastoralen Dienst geht. Es gibt keinen Ersatz für die Ortsgemeinde. Ich habe Mühe mit Lehrern, die die Ortsgemeinde degradieren und die Leute dazu anhalten, ihr Glaubensleben ohne eine Gemeinde zu führen. Sie vermitteln den Eindruck, dass man keine Ortsgemeinde braucht. Ein mir bekannter Bibellehrer sagte tatsächlich zu mehreren Pastoren, ich halte nicht sehr viel von der Ortsgemeinde. Wenn die Leute meine Radiosendungen hören, meine Fernsehsendungen sehen, meine Bücher lesen und meine Kassetten hören, können sie auch zu Hause bleiben und geistlich genauso wachsen wie jemand, der in die Gemeinde geht. Das ist nicht schriftgemäß. Indem er dies sagte, verleugnete er das Amt des Pastors, das von Jesus Christus, dem Haupt der Gemeinde, in der Ortsgemeinde eingesetzt worden ist. Die Leute mögen zwar wachsen, wenn sie Kassetten und Radiosendungen hören, aber es wird ein geistliches Wachstum mit Schlagseite sein. Also ein einseitiges Wachstum. Sie brauchen einen Pastor, einen Hirten. Der Hirte hat einen einzigartigen Platz im fünffältigen Dienst, denn er ist es, der von Jesus in der Gemeinde dazu eingesetzt wurde, die Schafe zu ernähren und zu hüten. Ich sagte, ist es nicht schrecklich, dass nicht einmal Jesus wusste, dass die Leute wachsen könnten, wenn sie nur den Dienst des Lehrers hätten? In seiner Unwissenheit hat er schließlich Hirten in der Ortsgemeinde eingesetzt. Der liebe Jesus ist scheinbar nicht so schlau wie dieser Knabe. Er wird wohl nicht recht gewusst haben, was er tat, als er Pastoren in die Gemeinde gesetzt hat. Aber dann gab dieser Lehrer zu, ich gebe mich nicht gerne mit den Leuten und all ihren Problemen ab. Nun gut, aber das ist schließlich die Aufgabe eines Pastors. Ein Pastor ist rund um die Uhr im Bereitschaftsdienst, was die Nöte der Schafe angeht. Wenn ich sage, dass Gott die Gemeinde bestätigt hat, dann meine ich damit die Ortsgemeinde, nicht irgendeinen Fernsehdienst. Fernsehdienst ist nicht Gemeinde. Es ist nur ein Dienstzweig und kann nie ein gleichwertiger Ersatz für die Ortsgemeinde sein. Ein Radiodienst kann niemals den Platz der Ortsgemeinde einnehmen. Genauso wenig wie Konferenzen oder Seminare. Radio- und Fernsehdienste, Konferenzen und Seminare sind nur Zugaben oder nach außen gerichtete Dienste der Gemeinde. Sie machen nicht die Ortsgemeinde an sich aus. Leute, die meinen, sie müssten nicht mehr in die Gemeinde gehen und nur noch Fernsehdiensten zuhören und zu Konferenzen und Seminaren gehen, gleichen jemandem, der versucht zu überleben, indem er nur noch Vitaminpräparate zu sich nimmt statt richtige Nahrung. Du erkennst sofort, wie unvernünftig es ist, wenn jemand sagt, ich werde kein Essen mehr zu mir nehmen, sondern nur noch Vitamine. Nein, jemand, der dies tut, würde in Kürze sterben. Heute Abend wollen wir im Neuen Testament ein bisschen forschen nach anderen Begriffen für das Amt des Pastoren. Wir haben letztes Mal das griechische Wort Poimen angeschaut, das man eins zu eins mit Hirte oder Pastor übersetzen könnte. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, es gibt weitere Begriffe im griechischen Neuen Testament, die ebenfalls das Amt des Hirten beschreiben. Und das erste solche Wort ist das griechische Wort Episkopos. Episkopos. In 1. Petrus 2,25 sehen wir deutlich, dass mit diesem Wort ebenfalls das Amt des Hirten gemeint sein muss. 1. Petrus 2,25. Denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten, das Wort Poimen, wir haben es letztes Mal schon angeschaut, und Aufseher eurer Seelen. Jesus wird hier einerseits der Hirte unserer Seele genannt, Aber er wird gleichzeitig auch der Aufseher unserer Seele genannt. Und Aufseher ist das griechische Wort episkopos. Ein zusammengesetztes griechisches Wort aus der Präposition epi für auf oder über und skopos bedeutet so viel wie Sicht oder Sehen. Aufsicht. Der Episkopos ist derjenige, der Aufsicht ausübt. Das Wort bedeutet demnach Aufseher, Beschützer, Überwacher oder auch Supervisor, um es mit einem neudeutsch-englischen Wort auszudrücken. Ein Supervisor ist eigentlich nichts anderes als ein Episkopos. Jemand, der die Oberaufsicht hat über etwas. Jemand, der darauf achtet, dass niemand Fehler macht oder dass Fehler korrigiert werden, wenn sie gemacht werden und so weiter. Jesus, wir haben gesehen, dass er das Supervorbild eines guten Hirten ist. Er ist das ultimative Vorbild eines Pastors. Jesus hat sich selbst mehrmals einen Hirten genannt. Und er ist das. Amen. Und er hat gesehen, dass die Leute einen Hirten brauchen. Er hat nicht gesagt, dass das Volk aussieht wie Schafe, die keinen Apostel haben, sondern er hat gesehen, dass die Leute einen Hirten brauchten. Und das war er für sie und er fing an, sie über vieles zu lehren. Aber er war nicht nur der Hirte oder ist nicht nur der Hirte, sondern er ist auch der Aufseher unserer Seelen. Und du siehst hier, dass Jesus diese beiden Aspekte des pastoralen Dienstes ebenfalls in sich vereinigt. Er ist ein Aufseher. Hier ist ein anderer Aspekt des pastoralen Dienstes, der hier zum Vorschein kommt. Der Hirte ist derjenige, der dafür sorgt, dass die Schafe gut ernährt werden. Der Hirte ist derjenige, der die Schafe wärmt, der ihnen ein Zuhause gibt, der sie in den Stall führt, der nahe bei ihnen ist, der Gemeinschaft mit ihnen pflegt. Aber das Amt des Hirten hat auch noch einen anderen Aspekt, nämlich den Aspekt der Aufsicht. Was bedeutet das? Ein Hirte achtet auch darauf und muss auch darauf achten, dass seine Herde nicht davonläuft. Dass seine Herde nicht in die Irre geht. Dass seine Schafe nicht an Orten fressen, wo sie nicht sollten. Er muss darauf achten, dass kein Fremdkörper von außen in die Herde hineinkommt. Kein Eindringling, kein Wolf, kein Bär. Das ist ebenfalls seine Aufgabe. Und bereits das ist ein Aspekt, den manche nicht sehen im pastoralen Dienst. Dass der Pastor eben nicht nur der liebe und nette Kumpel ist, der Seelsorger, könnte man sagen, sondern auch der Episkopos, der Aufpasser sozusagen. Derjenige, der über den Schafen wacht und der es sich auch manchmal erlaubt, Dinge anzusprechen oder Dinge festzustellen, wenn es solche festzustellen gibt. Versteht mich richtig, dieser Aspekt des Episkopos bedeutet nicht, dass der Hirte dauernd seine Augen über der Herde schweifen lässt, um irgendwo einen Fehler zu finden. Um irgendwo jemanden zu finden, der gerade nicht richtig spurt. Um das geht es nicht. Sondern dieser Aspekt des Hirtenamtes, der geht quasi mit dem anderen einfach einher. Indem der Hirte bei den Schafen ist und über die Schafe Aufseheramt ausübt, sieht er, wenn etwas nicht stimmt. Sieht er, wenn etwas nicht so läuft, wie es sollte. Ich glaube, ein guter Hirte hat so ein inneres Programm. Er ist von Gott in einer bestimmten Weise programmiert worden. Er weiß, was richtig ist, was gut ist für die Herde, für die einzelnen Schafe und er weiß auch, was nicht gut ist. Und wenn er etwas wahrnimmt, das nicht gut ist, dann gehen bei ihm die Alarmlampen an. Das ist im natürlichen Bereich so. Ein Hirte riecht den Wolf kommen. Er riecht den Bären kommen. Und er trifft Vorkehrungen, dass das nicht geschehen kann. Er hat seine Wachhunde, die ihm dabei helfen. Seine Aufpasser, die ihm dabei helfen, dass kein Eindringling hineinkommen kann. Und dann werden diese Dinge auch nicht so häufig passieren. Ich meine, ist es in Jesu Interesse, dass dauernd Schafe geraubt werden aus der Herde? Ist das Jesu Wohlgefallen? Wohl kaum. Sondern er möchte, dass die Herde zusammenbleibt und wächst. Und er möchte, dass die Herde gesund ist, sich gesund ernährt, stark wird, gute Wolle gibt, Frucht abwirft. Das ist die Vision und das Trachten des Oberhirten. die Herde wachsen zu sehen und zusammenzuhalten, nicht die Herde zerstreut zu sehen. Auch hier haben manche ein völlig falsches Bild. Sie denken, dass Jesus so mit dem Schwert im Leib Christi herumgeht und überall mal wieder was abschneidet und was abhackt. Und da passt ihm was nicht, dann schneidet er es ab. Und dann gibt es wieder eine neue kleine Gruppe, die irgendwas macht. Und wieder eine neue Splittergruppe, die irgendeine Sonderlehre vertritt. Und sie denken, ja, das muss eben so sein, weil die Wahrheit muss siegen. Nein, das muss überhaupt nicht so sein. Sondern das Ziel Jesu ist, dass das Ganze wächst. Dass das Ganze zusammenkommt, dass das Ganze eine Einheit bildet. Dass es starke, große Ortsgemeinden gibt, die nicht nach 10 Jahren einen Gemeindesplit erleben. Das ist nie und nimmer das Ziel Jesu. Dass Gemeinden kaputt gehen nach 5 oder 15 Jahren. Wisst ihr, was uns Charismatikon, ich rede jetzt einfach mal so allgemein, was uns Charismatikon, die Pfingstler zum Beispiel voraushaben, ist, dass sie seit 120 Jahren existieren. Dass sie seit 100 Jahren einen Aufbau, einen stetigen Aufbau erlebt haben, natürlich mit Höhen und Tiefen, aber es gibt sie seit 100 Jahren, das gibt Stabilität, das gibt Festigkeit, das gibt eine gewisse Vertrauenswürdigkeit. Ich kenne viele Leute, die würden lieber in eine Pfingstgemeinde gehen, als in irgendeine junge, neu entstandene, charismatische Gemeinde. Und manchmal haben sie recht. Weil bei einer Pfingstgemeinde, trotz allen Hochs und Tiefs, kannst du sicher sein, die löst sich nicht einfach in Wohlgefallen auf. Sondern wenn da mal jemand fällt, ein Pastor oder ein Pastor nicht mehr mag, dann wird halt der Nächste eingesetzt. Nun versteht mich nicht falsch, ich glaube nicht, dass das Gottes Bestes ist. Aber es ist besser als irgendein ein charismatischer Pfupf, der nach 10 Jahren wieder vorbei ist. Und deswegen verstehe ich das Misstrauen oder die abwartende Haltung mancher Leute, die zwar eine Gemeinde suchen und denen es bei uns vielleicht sogar sehr gut gefällt, die dann sich aber doch anders entscheiden, einfach weil sie diese Stabilität lieben. Ich verstehe es. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin absolut davon überzeugt, dass wir genau diese Stabilität auch haben werden. Amen. Wir haben sie jetzt schon, sie ist aber noch nicht so sichtbar, weil es uns einfach noch nicht so lange gibt. Wo waren wir? Beim Episkopos, der Aufseher eurer Seelen. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Lasst uns weitere Stellen anschauen, wo dieses Wort Episkopos auftaucht. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Das ist die Abschiedsrede von Paulus an die Ältesten der Gemeinde in Ephesus. Nachdem Paulus dort 3 Jahre die Gemeinde mit aufgebaut und ihr gedient hatte, hielt er schließlich für richtig, weiterzuziehen und hält eine letzte Versammlung mit den Ältesten dort. Und er sagte ihnen unter anderem: Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Das Wort für Aufseher hier ist wieder das Wort Episkopos. Und beachte auch hier wieder diese Gleichzeitigkeit von Aufseher und Gemeinde Gottes zu hüten. Der Aufseher ist derselbe, der die Gemeinde Gottes hütet. Der Episkopos ist also kein anderer oder nichts anderes als ein Wort für das Amt des Hirten. Ein Episkopos ist von Gott gesetzt, die Gemeinde Gottes zu hüten. Und hier sagt Paulus etwas sehr Interessantes, nämlich, dass dieses Achthaben auf zuerst auf sich selbst bezogen ist. Ja, sein muss. Ein Episkopos, ein guter Episkopos, hat zuerst einmal auf sich selbst Acht. Er passt zuerst einmal auf sich selbst auf. Er sieht nicht immer sofort den Splitter im Auge des Bruders und wird des Balkens in seinem Auge nicht gewahr, sondern er tut das, was Jesus gesagt hat. Er zieht zuerst den Balken aus seinem Auge, um dann den Splitter aus dem Auge des Bruders entfernen zu können. Das muss ein guter Episkopos tun, sonst ist er kein Vorbild. Er muss zuerst auf sich selbst achten. Wenn er das nicht tut, dann neigt er selbst dazu, auf falsche Wege zu geraten. Dann neigt er womöglich selbst dazu, ihr Lehren anzunehmen. Dann neigt er womöglich selbst dazu, die Wahrheit zu beugen. Und das ist nicht gut. Deswegen sagt Paulus, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Siehst du, der Heilige Geist ist es, der eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Und in diesem Nachsatz, nämlich dass Gott sich diese Herde erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes, sehen wir, wie kostbar Gott diese Gemeinde ist. Wie sehr er diese Herde wertschätzt. Das ist nicht etwas Kleines für Gott, dass er halt jetzt da halt so eine Gruppe von Leuten hat, die irgendwie am Sonntag zusammenkommen und die sich Gemeinde nennen. Sondern er hat sie durch das Blut Jesu Christi für sich selbst erkauft, für sich selbst erworben. Das ist eine hohe Wertschätzung darin. Gott achtet die Gemeinde. Sie ist sein wohlbehüteter Schatz. Er ist bereit dafür, etwas einzusetzen. Weil Jesus selbst der Oberhirte dieser Gemeinden, dieser Herde ist. Und erinnerst du dich, was Jesus gesagt hat in diesem Gleichnis vom Hirten, der 100 Schafe hatte, eins verloren hat und die 99 stehen ließ, um das eine zu suchen? Das ist ein Bild für das, wie Gott die Gemeinde sieht. Es ist ihm nicht egal, wenn einer davonläuft, wenn einer in die Irre geht, sondern er geht hin und sucht diesen ein. Das sollte auch ein guter Pastor tun. Natürlich ist das eine Gratwanderung ein Stück weit, versteht ihr? Wenn ich merke, dass jemand partout nicht mehr will, dann werde ich ihn nicht bedrängen. Dann werde ich ihm nicht die nächsten 5 Wochen jeden Tag 2-mal anrufen und fragen, du, warum kommst du nicht mehr gemacht? Das Ganze ist ein Bild für eine bestimmte Haltung. Aber es ist mir niemals egal, wenn jemand geht. Und ich tue, was in meiner Macht steht und was mir vom Herrn aufgetragen wird, um Leute zurückzuholen. Also, auch das Wort Episkopos bedeutet also einen Hirten. In Philipper 1, Vers 1 schreiben Paulus und Timotheus Folgendes. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern, samt den Episkopois, also Plural von Episkopos, und Diakonois, Plural von Diakonos. An diese Leute schreiben sie, an alle Heiligen in Christus Jesus, samt den Aufsehern und den Diakonen. Wer sind die Episkopos? Das sind die Pastoren der Gemeinde. Paulus zeigt hier 2 Gruppen von Diensten auf, die vorrangig in der Gemeinde wirken, nämlich der Episkopos, der Aufseher, und der Diakonos, der Diener. Der Gemeindediener könnte man ihn auch nennen. Das sind 2 Ämter, die hauptsächlich oder fast nur ausschließlich in der Gemeinde wirken, in der Ortsgemeinde. An sie schreibt Paulus hier. 1. Timotheus 3, Vers 2. Das ist ein wichtiger Abschnitt, der hier beginnt. Hier schreibt Paulus nämlich an Timotheus, was jemand mitbringen muss an Qualitäten, an Charaktereigenschaften, der ein Aufseheramt haben möchte. Der Aufseher nun, der Episkopos, muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig und so weiter. Es geht mir nicht um diese Anforderungen heute Abend, sondern um den Zusammenhang. Der Aufseher nun muss untadelig sein. Auch hier wieder redet Paulus vom Amt des Pastors. Was muss ein Pastor für Qualitäten und für Kriterien mitbringen und erfüllen? Er muss untadelig sein. Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig. Warum weiß ich, dass Paulus hier vom Amt des Pastors redet? Weil er im selben Kapitel die Anforderungen für die Diakone beschreibt. Nun, welche beiden Ämter sind in der Gemeinde vorrangig? Die Pastoren oder der Pastor und diejenigen, die mit dem Pastor zusammen den Karren am Laufen halten, die Diakone. Und für diese beiden Dienstbereiche gibt Paulus hier Anweisungen an Timotheus, damit er weiß, nach welchen Kriterien er diese Leute auswählen kann. Nun, was bedeutet es, dass der Aufseher untadelig sein muss? Bedeutet das, dass er perfekt sein muss? Nein, denn wenn das der Fall wäre, dann könnte weder ich noch sonst irgendjemand, den ich kenne, ein solches Amt ausüben. Untadelig im Rahmen dessen, was gefordert wird. Mann einer Frau, bedeutet das, dass er verheiratet sein muss? Ich kann mich erinnern, wie ein bestimmter Mensch, dem ich früher in den Anfängen meines Christenlebens gelehrt hat über manche Dinge, wie er immer behauptet hat, siehst du, ein Pastor oder ein Aufseher muss verheiratet sein. So ein Blödsinn. Dann hätte Paulus kein Aufseher sein können, denn er war nicht verheiratet. Was Paulus hier sagt ist, ein Aufseher darf nur mit einer Frau verheiratet sein. Weil damals gab es die Möglichkeit, mit mehreren Frauen verheiratet zu sein. Paulus sagt klipp und klar, jemand, der mehr als eine Frau hat, taugt nicht zum Amt des Aufsehers. Warum? Too many problems. Zu viele Probleme. Siehst du, Paulus sagt nicht einmal, und ich glaube, dass das auch damals so gehandhabt worden ist, dass jemand, der mehrere Frauen hatte, sich von allen scheiden lassen musste, außer von einer. Aber er sagt, solche Leute taugen nicht für ein Aufseheramt. Sie taugen nicht als Pastor. Und in unserer modernen Zeit, wo es ja die Vielehe Gott sei Dank nicht mehr gibt, auf jeden Fall nicht in unseren Breitengraden, bedeutet das, dass ein Pastor seiner eigenen Frau treu sein muss. Keine Freundin, keine Geliebte, keine Mätresse. All das liegt für einen Aufseher nicht drin. Natürlich auch für niemand anderen, aber für einen Aufseher insbesondere nicht. Stell dir vor, du würdest in eine Gemeinde kommen, wo ein Pastor predigt und in der ersten Reihe sitzt seine Frau und daneben sitzt seine Konkubine. Du würdest doch als Mann, würdest du denken, ja, den darf ich auch, oder? Kannst du dir vorstellen, was wir für Probleme hätten in der Gemeinde, wenn alle zwei oder drei Frauen hätten? Es ist ja schon mit einer manchmal nicht einfach. Deswegen die Anforderungen, die Paulus hier definiert, machen durchaus Sinn. Und beachte auch, dass der Aufseher lehrfähig sein muss. Das weist wieder darauf hin, dass es der Pastor ist, von dem hier geredet wird. Denn was könnte das Amt des Episkopos anderes sein? Er muss lehrfähig sein. Wo lehrt man? In der Gemeinde. Wo wird gelehrt? In der Gemeinde. Wer wird gelehrt? Die Heiligen. Warum werden sie gelehrt? Damit sie aufgebaut werden können. Damit sie wachsen können als Teile des Leibes Christi. Er muss lehrfähig sein. Ich denke, dass diese Verbindung zwischen Hirte und Lehrer nicht zufällig ist. Denn ein Hirte, der nicht lehren kann, ein Pastor, der nicht lehren kann, der nicht predigen kann, ist nur ein halber Pastor. Du erinnerst dich, die Reaktion von Jesus darauf, dass er eine Volksmenge sah, die wie Schafe waren ohne einen Hirten, war die, dass er sie vieles lehrte. Das war seine Strategie. Nicht Seelsorge, sondern Lehre war seine Strategie. Und das ist im Normalfall auch die Strategie erst einmal jedes Pastors. Wisst ihr, der Grund, warum wir, seit wir diese Gemeinde haben, oder überhaupt seit wir angefangen hier in Schaffhausen, Reich Gottes zu bauen, wir haben immer gesagt, das Wort steht im Zentrum. Das Wort steht an erster Stelle. Lehre steht an erster Stelle. Vieles, wir lehren vieles. Wir lehren über die Gaben des Geistes, wir lehren über Heilung, wir lehren über Wohlstand, wir lehren über die Autorität des Gläubigen, wir lehren über die Erneuerung des Sinnes, wir lehren und lehren und lehren. Wir lehren über die Dienstgaben, wir lehren über das Königreich Gottes, wir lehren und lehren und lehren. In der Hoffnung, dass die Leute mit auf den Zug aufspringen und die Dynamik des Wortes Gottes anfangen zu verstehen. Diese Eigendynamik, die das Wort hat, wenn du es erst einmal ergriffen hast, ergreift es dich. Wenn es dich ergriffen hat, Halleluja, dann kann die Fahrt so richtig losgehen. Wenn du vom Wort ergriffen bist, dann fallen viele Probleme schlichtweg von dir ab. Ohne dass eine weitere Seelsorgesitzung oder ein weiteres Gebet notwendig wäre. Die härtesten Probleme in meinem Leben habe ich mit dem Heiligen Geist und dem Wort Gottes alleine gelöst und alleine in den Griff bekommen. Die härtesten, die langwierigsten, die anhaltendsten. Glaub's mir. Es gibt keinen anderen Weg. Weißt du, die Trauergeister, die Melancholie, den depressiven Charakter, das kann dir keiner austreiben, außer das Wort Gottes. Titus 1, Vers 7. Denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter. Nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend. Ist dir schon aufgefallen, dass in allen dreien diesen Katalogen, diesen Anforderungskatalogen gesagt wird, dass ein Aufseher und ein Diakon nicht vielem Wein ergeben sein soll? Das heißt, er sollte, wenn überhaupt, Alkohol nur in sehr geringen Maßen konsumieren. Der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter. Hier ist ein weiterer Aspekt des pastoralen Dienstes bzw. des Episkopos, nämlich er ist ein Verwalter Gottes. Ich bin im Grunde genommen nichts anderes als ein Verwalter der Dinge Gottes. Gott wird mich zur Rechenschaft ziehen darüber, ob ich ein guter Verwalter war, ob ich treu war in den Dingen, die er mir anvertraut hat, um sie an euch weiterzugeben. Was ist ein Verwalter? Ein Verwalter ist nicht jemand, der sich selber bedient. Ja, ich meine, wir hören ab und zu von irgendwelchen Skandalen in der Wirtschaft, wo irgendein Manager sich selber bedient hat. Obwohl er eigentlich nur ein Verwalter wäre, der Ressourcen oder der Gelder, die er eben verwaltet, zum Gut der Firma. Zum Besten der Mitarbeiter, zum Besten derer, die eine Pension beziehen wollen irgendwann einmal, etc., etc. Ein Verwalter der Dinge Gottes sollte immer das Gut und das Wohl aller im Sinn haben. Und natürlich, Gott hat sich verpflichtet, dass er für einen solchen Verwalter selber gut schaut. Ein Verwalter der Dinge Gottes kommt niemals zu kurz. Das erlebe ich, seit wir hier in dieser Gemeinde arbeiten und angestellt sind und im vollzeitlichen Dienst stehen. Der Herr sorgt für uns. Halleluja. Amen. Wir haben nie Mangel gehabt. Seit ich das Wort lehre und predige auf einer regelmäßigen Basis, habe ich nie wieder Mangel gehabt an guten Büchern, an guten Kassetten, an guten Predigten. Ich konnte mich manchmal kaum mehr des Guten erwehren. Es war mir fast zu viel. Ich habe irgendwann angefangen, Bücher zu verschenken, großzügig, CDs zu verschenken und so weiter. Das Wort rauszugeben in jeder Form. Und es kommt zu mir zurück. Amen. Leute geben mir Kassetten, CDs, Bücher. Ich weiß manchmal gar nicht mehr, wohin damit. Aber es ist gut. Es ist gut so. Denn das zeigt mir, dass ich in diesem Fluss drin bin. Amen. Dass ich in dieser Verwalterschaft stehe. Wenn nichts mehr zu dir kommt, wenn kein Return kommt, wie man im Englischen sagt, dann bist du wahrscheinlich ein schlechter Verwalter. Hast du irgendwas falsch gemacht? Wenn kein Ertrag reinkommt für dich, wenn nichts für dich abspringt, wenn nichts zu dir zurückkommt, dann hast du nichts rausgegeben. Daran kannst du sehen, ob du ein guter oder ein schlechter Verwalter bist. Gottes Verwalter. Gott hat Verwalter eingesetzt. Nun, eine Sache, die uns vielleicht hier auffällt in diesen Schriftstellen, zum Beispiel in Philipper 1, Vers 1, ist, dass von den Aufsehern die Rede ist. Nun, es gibt ja manche Leute, die meinen, oh, es wäre besser, wenn eine Gemeinde nicht von einer Person geleitet wird. Und sie meinen, sie könnten hier Schriftstellen finden oder schriftgemäßen Beweis finden dafür, denn Paulus schrieb ja an die Aufseher. Und auch die Gemeinde in Ephesus, wo wir am Anfang diese Schriftstelle gesehen haben, in Apostelgeschichte 20, auch dort ist von mehreren Personen die Rede. Ist es notwendig, dass eine Gemeinde von mehreren Hirten geleitet wird? Nein, ich glaube nicht. Es war Rodney Howard Brown, der einmal gesagt hat, jedes Wesen, das mehr als einen Kopf hat, ist ein Freak, ein Monstrum. Und jedes Wesen, das keinen Kopf hat, ist ein Zombie. Finde ich, es eine gute Richtlinie. Jedes Wesen oder jede Person, die keinen Kopf hat, ist ein Zombie. Jedes Wesen, das mehr als einen Kopf hat, ist ein Monstrum. Es ist normal, dass ein vernünftiges Wesen hat nur einen Kopf. Und so ist es auch bei der Gemeinde. Warum ist es dann hier so, dass die Gemeinde offensichtlich von mehreren Leuten geleitet wurde? Ganz einfach, das ist das Entwicklungsstadium der Gemeinde, in dem sie damals stand. Paulus schreibt diesen Brief an die Philipper eine gewisse Zeit, nachdem er selbst dort die Gemeinde gegründet hat, vielleicht 2, 3, 4 Jahre. Und in dieser relativ kurzen Zeit war es noch nicht möglich, dass eine einzelne Person sich so herausgebildet hat, dass sie alleine in der Lage gewesen wäre, die Gemeinde zu leiten. Du könntest sagen, während dieser Übergangszeit war es vernünftig und weise, die Last der Verantwortung nicht nur auf 2 Schultern abzulegen, sondern auf mehreren. Deswegen ist hier von mehreren Aufsehern die Rede, die gleichberechtigt nebeneinander standen. Aber ich bin mir sicher, wenn es darum ging, Entscheidungen zu treffen, dann hatte einer von diesen das letzte Wort. Dann finden wir ein weiteres griechisches Wort, das ebenfalls auf das Amt des Pastors verweist. Und zwar fangen wir an in Apostelgeschichte 20, Vers 17. Hier heißt es, von Milet aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Und das sind dieselben Leute, von denen in Vers 28 die Rede ist. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Episkopos. Und hier in Vers 17 heißt es, er rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Das griechische Wort Presbyteros. Presbyteros, die Ältesten. Wir sehen hier also, dass die Ältesten, zumindest in diesem Zusammenhang hier, nichts anderes waren als die Episkopos. Und die Episkopos, haben wir gerade herausgefunden, ist nur ein anderes Wort für Pastor. Oh, wir kommen der Sache langsam auf die Spur. Wir kommen dieser leidigen Frage mit den Ältesten langsam auf die Spur. Was sind Älteste? Wozu braucht eine Gemeinde Älteste? Wann braucht eine Gemeinde Älteste? Unter welchen Umständen braucht sie Älteste? Was ist das Amt des Ältesten? Nun, ich muss vorausschicken, es gibt verschiedene Anwendungsmöglichkeiten für dieses Wort Presbyteros. Im Grunde genommen heißt es nichts anderes als ein älterer Mann, eine ältere Person, jemand, der ein gewisses natürliches Alter erreicht hat und deswegen eine gewisse Weisheit, Lebensweisheit, Lebenserfahrung mitbringt. Und ganz am Anfang, und ich denke, das war auch in Ephesus so, als Paulus eine Leiterschaft einsetzte in dieser jungen Gemeinde, Paulus war 3 Jahre dort gewesen, würdest du nach 3 Jahren in einer Gemeinde einen definitiven Pastor einsetzen? Stell dir vor, er ist nicht länger als 3 Jahre bekehrt. Er ist nicht länger als 3 Jahre gläubig. Und obwohl wahrscheinlich manche Entwicklungen damals schneller gingen und definitiver gingen und tiefer gingen, bin ich überzeugt, diese Leute wären nach 3 Jahren nicht in der Lage gewesen, das geistliche Amt eines Pastors auszufüllen. Urgemeinde hin oder her. Ephesus hin oder her. Direkte persönliche Bekanntschaft mit dem Apostel Paulus hin oder her. Sie wären nach 3 Jahren Glaubensleben nicht in der Lage gewesen, die Gemeinde alleine zu leiten. Deswegen ist hier von mehreren Personen die Rede. Deswegen ist hier von den Ältesten die Rede, die auch Episkopos waren. Zugleich, sprich, die gemeinsam die Gemeinde gehütet, geweidet, geleitet haben und die Aufsicht über die Gemeinde hatten. Aber wir halten fest, dass das Wort für Älteste hier, Presbyteros, praktisch synonym, also gleichbedeutend verwendet wird mit Episkopos, was ein weiteres Synonym ist für Pastor. Apostelgeschichte 14, Vers 23. Apostelgeschichte 14, 23. Als sie ihn aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Als sie aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten. Auch das ist wieder eine Übergangssituation. Stell dir vor, die Gemeinde war gerade erst entstanden. Und es gab nicht eine Bibelschule, wo sie schnell einen Pastor bestellen konnten, sondern sie waren auf die Personen angewiesen, die vor Ort waren, in der gerade eben gegründeten Gemeinde. Und ich sage, es wäre völlig falsch gewesen, wenn sie eine charismatische Persönlichkeit aus dieser Gemeinde genommen hätten und gesagt hätten, das ist jetzt der Pastor. Ich sage, es wäre falsch gewesen, wenn sie einen Geschäftsmann genommen hätten, der viel Geld hatte und ein bisschen Geschäftserfahrung und Lebenserfahrung hatte und gesagt hätten, no, der macht einen guten Eindruck, da ist jetzt der Pastor. Wäre falsch gewesen. Paulus wusste das. Deswegen hat er es nicht getan. Weißt du, natürliche Reife kann manchmal geistliche Unreife überdecken. Du kannst manchmal eine reife, natürliche Person verwechseln mit einer geistlich reifen Person. Meistens so lange, bis diese Person einmal unter Druck kommt. Dann siehst du, wie viel von dieser natürlichen Reife tatsächlich auch im Geist vorhanden ist oder eben nicht. Geistliche Probleme haben eine ganz andere Dimension als natürliche Probleme. Ich kenne manche Geschäftsleute, die haben den Eindruck oder meinen, weil sie eine Firma hochgezogen haben und damit ganz erfolgreich gewesen sind, könnten sie auch eine Gemeinde leiten. Weit gefehlt. Weit gefehlt. Es braucht ganz andere Anforderungen und Ausbildungen, um Pastor sein zu können, um Hirte sein zu können, als es braucht, um in der Wirtschaft erfolgreich zu sein. Es braucht andere Anforderungen. Es sind andere Prüfungen, die du durchlaufen musst, bis der Herr sagt, das ist ein Pastor. Mein Geschäftsmann oder Geschäftsfrau kann nicht jeder sein, aber können viele sein. 1. Timotheus 5, Vers 17. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Also hier wird eine Gruppe von Ältesten besonders hervorgehoben, nämlich diejenigen, die in Wort und Lehre arbeiten. Was sind das für Leute? Sind das die Ältesten, die gemeinsam den Leitungskreis der Gemeinde ausmachen und dem Pastor da und reinreden, was er zu tun und zu lassen hat? Nein, sondern hier ist wiederum von einem Gremium die Rede, das während einer Zeit des Übergangs, das während eines Reifeprozesses dafür zuständig war, eine riesige Gemeinde zu leiten. Paulus schreibt hier an Timotheus, der zu dieser Zeit der Oberhirte, der Oberaufseher der Gemeinde in Ephesus war und viele Unteraufseher hatte, Älteste hatte, andere Episkopoi hatte, die er anleitete und denen er Verantwortung übergab. Und manche von denen werden in Wort und Lehre gewirkt haben. Und Paulus sagt hier, achte sie doppelter Ehre würdig. Was heißt das mit anderen Worten? Im Griechischen, wenn du diese Formulierung hier studierst, dann wird klar, dass damit doppelter Lohn gemeint ist. Das Wort hier für Ehre ist dasselbe Wort, das verwendet wurde für das Honorar eines Arztes zum Beispiel. Er soll doppelten Lohnes für würdig geachtet werden. Das ist der Grund, warum zum Beispiel, ich verrate euch das jetzt, ist ein kleines Geheimnis, wenn ich irgendwo als Gastsprecher eingeladen bin in einer Gemeinde, dann kriege ich einen extrem hohen Stundenlohn. Dann kriege ich einen Stundenlohn, wenn du sagen würdest, ja, das ist ja völlig unangemessen. Der Handwerker verdient 70 Franken in der Stunde. Ich bleibe ganz bewusst jetzt im Wagen. Ja? Ich sage euch nicht, um was für Beträge es geht. Ist auch egal. Wenn du es am Natürlichen messen würdest, wäre es unangemessen. Aber Paulus sagt hier, dass jemand, der in Wort und Lehre arbeitet oder sich abmüht, wie es eigentlich heißt, dass er doppelten Lohnes gewürdigt werden soll. Und ich glaube, dass das eine gute Regel ist. Und wir tun das ebenso. Wenn jemand bei uns predigt, wenn jemand bei uns eingeladen ist zu predigen, dann unterstützen wir ihn großzügig. Dann geben wir ihm einen Stundenlohn, der völlig unangemessen ist. Im Guten. Warum? Weil wir nicht eben eine tatsächliche Stunde Arbeit bezahlen damit, sondern wir unterstützen seinen ganzen Dienst, wir ehren sein Amt. Wir ehren die Vorbereitung, die er durchlaufen hat, um das tun zu können, was er hier eine Stunde lang getan hat. Manche Leute denken, ja, das ist übertrieben. Ich kann mir auch eine Predigt aus den Fingern suchen, wenn es muss. Ja, genauso wird sie sich auch anhören. wie aus den Fingern gesogen. Titus 1, Vers 5. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Hier wieder dasselbe Bild, dieselbe Geschichte. Paulus schreibt an Titus, ich habe dich in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen konntest und in jeder Stadt Älteste einsetzen konntest. Älteste. Nicht nur in jeder Stadt einen Ältesten, sondern Älteste. Warum? Weil noch kein Pastor da war. Und ich bin überzeugt, dass mit der Zeit, nachdem Leute zur Reife gekommen waren, es sich mehr und mehr herausbildete, dass ein Einzelner dieser Ältesten oder dieser Episkopoi die Führung übernahm. Und wir sehen, wenn wir die Kirchengeschichte studieren, wir sehen das so ab dem 2., 3. Jahrhundert mehr und mehr, wie kann man es nennen, das Ein-Mann-System in den Gemeinden überwog. Das ist offensichtlich eine Entwicklung der Kirchengeschichte. Und wir sollten nicht dem Anachronismus verfallen, dass wir diese Entwicklung rückgängig machen wollen. Nur weil wir meinen, wir hätten etwas in der Schrift entdeckt, was noch originaler ist. Es ist original und es stimmte für jene Zeit. Aber es wäre völlig falsch, wenn Katharina und ich hingehen würden, diese Schriftstelle nehmen und sagen würden, sie setzten Älteste ein in jeder Stadt. Du, wir haben noch keine Ältesten. Ich glaube, das müssen wir in Angriff nehmen, wenn wir aus Amerika zurückkommen. Wir müssen ein paar Älteste einsetzen, damit wir eine biblische Gemeindeleitung haben. Nein, müssen wir nicht. Sondern der Herr hat uns gesetzt. Wir sind die Ältesten der Gemeinde, wir zwei. Wir sind die Ältesten, wir sind Episkopos und wir sind Poimen. Wir sind die Pastoren der Gemeinde. Ein Ältester, der noch nicht im Amt, im vollen Amt des Pastors steht, wächst entweder dazu hin oder er wird irgendwann abgelöst. Wo kommt dann die Funktion der Ältesten wieder ins Spiel? Sie kommt dann ins Spiel, wenn eine Gemeinde eine Größe erreicht hat, die es notwendig macht, dass man mehrere Pastoren anstellt. Dann hast du wieder einen Kreis von Ältesten. Dann hast du wieder mehrere Älteste in der Gemeinde. Dann hast du mehrere Pastoren in der Gemeinde, aber sie sind Pastoren. Das ist nicht dieser kleine Kreis, der dem Pastor das Leben mies macht. Das sind nicht die Leute, die immer gegen das stimmen, was der Pastor gerade tun möchte. Das sind nicht die Leute, die zu verhindern suchen, dass der Pastor ein neues Gebäude bauen will. Das sind nicht die Leute, die versuchen, möglichst es allen gerecht zu machen und dem Pastor auf die Finger klopfen, wenn sie finden, dass er zu extrem ist. Das sind nicht die Leute, die dem Pastor zurückpfeifen, weil sie meinen, sie kennen die Bibel besser als er. Hallo? Und wisst ihr, warum ich diese Dinge so betone? Weil manche Gemeinden ein völlig falsches Bild davon haben, was Älteste sind. Wir hören leider ab und zu von Leuten, die uns kritisieren dafür, dass wir keine Ältesten haben in der Gemeinde. 1. Petrus 5, die Verse 1 und 2. Die Ältesten unter euch, nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus, und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, hütet die Herde Gottes. Hier schreibt Petrus an Älteste und nennt sich selbst an Mitältesten. Er schreibt an Älteste und sagt ihnen, hütet die Herde Gottes. Hier siehst du wieder, dass das Amt des Ältesten nichts anderes ist als das Amt des Pastors. Natürlich, wie gesagt, es gibt auch Älteste, die noch nicht Pastoren sind. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Und lasst mich zum Schluss diese Verse nochmal vorlesen aus meiner Übersetzung. 1. Petrus 5, die Verse 1 und 2. Die Ältesten unter euch ermahne ich, als jemand, der Selbsterfahrung in dieser Aufgabe hat. Petrus hatte Selbsterfahrung als Ältester. Er weiß, wovon er schreibt. Sowie als Zeuge der Leiden des Christus. Warum betont er das hier an dieser Stelle? Wahrscheinlich, weil dieses Amt, diese Aufgabe des Ältesten verbunden war mit einem Anteil an den Leiden Christi. und auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart wird. Aber nicht nur Teilhaber der Leiden, sondern auch Teilhaber der Herrlichkeit. Ich sage dir, wenn du dazu berufen bist, es gibt nichts Erfüllenderes als das Amt oder den Dienst des Pastors. Es gibt nichts, ich könnte mir nichts Erfüllenderes vorstellen. Ich bereue es keinen Moment, dass ich in diese Richtung mich entwickelt habe. Ich bereue es keinen Moment, dass ich meine Fotokamera an den Nagel gehängt habe. Ich bereue es keinen Moment, dass ich nicht einen anderen Weg gegangen bin. Sorgt für das umfassende Wohlergehen der kleinen Herde Gottes, die in eurer Mitte ist, indem ihr über sie wacht und euch angemessen um sie kümmert. Fühlt euch dazu nicht genötigt oder gezwungen, sondern tut es freiwillig. Auch nicht, weil ihr von diesem Amt einen großen finanziellen Vorteil erhofft, sondern bereitwillig und wenn nötig auch ohne Bezahlung. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Obwohl Paulus sagt an dieser anderen Stelle, die wir vorhin gesehen haben, dass Älteste, die in Wort und Lehre arbeiten, doppelter Ehre wert geachtet werden sollen, ist es grundsätzlich wichtig, dass jemand, der ein solches Amt ausüben will, bereit ist, es auch ohne Entgelt zu tun. Versteht ihr? Der pastorale Dienst und auch jeder andere Dienst im Reich Gottes darf nie vordergründig deswegen ausgeführt werden, weil man sich davon einen großen Gewinn erhofft. Ich meine, hier in unseren Breitengraden ist diese Gefahr vielleicht nicht so groß. In Amerika kannst du im Dienst reich werden. Du kannst sogar relativ schnell reich werden, wenn du das entsprechende Charisma hast, wenn du die entsprechende Gemeindegröße hast, wenn du die entsprechenden Beziehungen hast und so weiter und so fort. Du kannst relativ schnell einen großen Dienst aufblasen. Aber wenn das deine vordergründige Motivation ist, dann bist du am falschen Platz. Das darf nicht die vordergründige Motivation sein. Natürlich freuen wir uns, wenn es uns gut geht und wenn wir Geld verdienen und wenn wir reich werden. Amen. Natürlich freuen wir uns darüber. Aber es ist nicht unsere vordergründige Motivation. Wir haben es auch zu einer Zeit getan, wo wir kaum etwas verdient haben damit. Und das möchte ich auch jedem raten, der sich ebenfalls auf diesen Weg machen will. Fang ganz unten an. Denk nicht, manchmal hört man es, dass Bibelschüler, nachdem sie die Schule abgeschlossen haben, nicht hier in Bruck, bei anderen Bibelschulen, dass sie den ungeheuren Anspruch haben, irgendjemand muss mich jetzt anstellen für ein volles Gehalt, irgendjemand muss mir jetzt eine Pastorenwohnung geben und mir Sozialleistungen zahlen und pipapo. Irgendjemand muss das tun, ich habe schließlich jetzt 3 Jahre Bibelschule gemacht. Gar nichts muss man. Du tust gut daran, ganz unten anzufangen, nötigenfalls ohne Bezahlung, denn dann weißt du, warum du es tust. Seid keine Alleinherrscher, die sich alles unterwerfen und das ganze Erbteil für sich beanspruchen wollen. Werdet stattdessen echte Vorbilder der Menschen, die euch anvertraut sind. Und darüber reden wir in 2 Wochen. Wir reden dann noch darüber, was muss ein guter Pastor mitbringen? Was ist ein guter Pastor? Was ist das biblische Bild eines Pastors? Amen.